Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Heinz Spindler. Ich lebe gerade am Bodensee, bin verheiratet und wir haben drei Kinder. Einen Sohn, der wird jetzt 25, studiert gerade Grund- und Hauptschullehramt. Eine Tochter, die ist 21, die wird Kinderkrankenschwester, ist in Stuttgart. Und eine Tochter, die ist 19 und die möchte 20 werden dieses Jahr. Und die macht gerade so ein Berufskolleg und da ist so das Thema, ganz interessant, dieses Thema für heute Abend, nicht mehr umsonst in meine Welt. Das ist nämlich gerade das Thema für viele, viele junge Menschen, aber nicht nur für viele, viele junge Menschen, sondern auch für viele, viele jung gebliebene ältere Menschen. Wozu bin ich eigentlich da in dieser Welt? Das ist eine große Frage, die meisten Leute beschäftigt. Und ich sehe das in meinem eigenen Leben. Ich frage mir auch manchmal selbst, für was bin ich eigentlich da, wenn ich so gehetzt bin? Und das, gerade in dem Lied, es ist ja erstaunlich, dass wir in dem Lied hören, Jesus ist die Antwort. Es ist eigentlich ganz einfach, die Antwort. Und dann höre ich dieses Lied und die Tatsache ist, dass viele hier sitzen heute Abend und die könnten nicken und sagen, ja, Jesus ist die Antwort. Aber Tatsache ist, trotz allem habe ich so viele Fragen. Ich fand auch das Lied ganz, ganz toll, dass die Kinder gesungen haben. Es ist echt spitze und ich wünsche mir nichts mehr, als dass das in eurem Herzen richtig mal so richtig drin ist, dass es die Wahrheit ist für euch selbst, was ihr gesungen habt, dass es die Wahrheit wird, dass es sich gar nicht lohnt, nach irgendwas in dieser Welt zu jagen, außer nach Jesus. Aber unsere Welt ist eben gerade entgegengesetzt, ihr Lieben. Und die meisten heute Abend, die hier sind, leben eigentlich auch entgegengesetzt. Wir leben eigentlich genau entgegengesetzt, oftmals, ich gehe jetzt mal von mir aus, als lebendiger Christ, oftmals lebe ich genau entgegengesetzt dem, was ich eigentlich vertrete, wofür eigentlich mein Leben steht. Ich spreche davon, dass mein Leben in Jesus alles ist, aber versuche mir in dieser Welt irgendwie ein Denkmal zu schaffen. Und es hat mich so daran erinnert, an diesen jungen Mann, das ist wahrscheinlich, hat jeder davon mitbekommen, dieser junge Mann vor einem Jahr, der in Winnenden in die Schule ging und so viel Mitschüler und Lehrer einfach erschossen hat. Und über ihn wurde dann im Internet recherchiert und unter anderem wurde gefunden, dass er sich sagte, er möchte sich ein Denkmal setzen. Die Welt soll an ihn denken. Mit anderen Worten, mein Leben soll nicht umsonst gewesen sein. Es soll was zurückbleiben von dem, dass ich da gewesen bin. Deswegen haben auch viele Menschen unglaublich große Grabsteine. Wenn schon sonst nichts übrig bleibt, wenigstens steht das Ding noch rum. Und es muss schön sein und es muss ausgeschmückt sein und es muss einfach klasse sein. Und dann muss man immer vorbeigehen, damit man sich immer daran erinnern kann. Und am besten soll es die nächsten 500 Jahre stehen. Ja, weil mein Name soll bestehen bleiben. Und da könnte man weitermachen und weitermachen und weitermachen. Und deswegen schicken wir auch unsere Kinder auf die bestmöglichsten Schulen und geben ihnen die bestmöglichste Ausbildung und gucken auch drauf, dass sie wirklich bestmöglichst dranbleiben und bestmöglichst lernen, weil du sollst ja was werden in dieser Welt. Ja, dein Leben soll ja nicht umsonst sein. Wir haben dich ja nicht umsonst großgezogen. Ich habe doch nicht umsonst so ein Haus gebaut. Ja, ich habe doch nicht umsonst diese Ausbildung gemacht, damit ich dann hinterher, was weiß ich, was mache. Nee, also es muss schon was rausspringen. Und so haben wir alle unsere Träume und alle unsere Wünsche und zum Schluss und zurückbleiben viele enttäuschte Menschen, ihr Lieben. Weil Erwartungen erzeugen meistens Enttäuschungen. Ist tatsächlich so. Außer die Erwartung im lebendigen Gott wird nie enttäuscht. Nie. Aber Erwartungen in irgendwas, das wir in unserem Leben erreichen könnten, sein wollten, sein könnten, sein müssten, sein sollten, wird meistens enttäuscht. Deswegen gibt es so viele enttäuschte Menschen bei uns. Und es ist nicht jetzt einfach nur so polemisch reingesagt, es ist die Wahrheit. Und es würde mich nicht wundern, heute Abend, wenn einige dieser enttäuschten Menschen unter uns sind. Enttäuscht von ihrem eigenen Leben. enttäuscht von dem, sich ständig immer die gleichen Versprechungen wieder zu sagen und nichts hat funktioniert. Enttäuscht, das Bestmöglichste draus zu machen, aber nichts hat geklappt. Enttäuscht, wieder das Beste zu geben in der Schule und wieder hat es nicht geklappt. Und eigentlich hätten mich doch sehen müssen, dass ich mir so viel Mühe gegeben habe und ich habe mich so angestrengt und keiner hat es wahrgenommen. Wieder enttäuscht. Und dann habe ich mir den Wunschpartner fürs Leben vorgestellt, hat mir heute einer gesagt. Und Heinz, deswegen bin ich enttäuscht, weil ich es nicht bekomme. Dann hätte ich den Wunschberuf und ich bin enttäuscht, weil ich es nicht bekomme. Wir sind nur enttäuscht. Derjenige, der nicht wirklich mit ganzem Herzen auf den lebendigen Gott baut. Und das sage ich heute Abend einfach so. Das habe ich erst gelernt mit 24 Jahren, dass es überhaupt einen lebendigen Gott gibt. Wusste ich gar nicht. Und dass der lebendige Gott nicht ist irgend so ein diffuses, unscheinbares und unvorstellbares und unerkennbares Wesen ist, sondern dass es sich offenbart hat, dass es sich uns Menschen gezeigt hat. In Jesus Christus. Und dass er uns durch Jesus Christus unser Leben zu was macht, das Sinn hat, über Zeit und Ewigkeit hinaus. Egal, ob da jemals ein großer Grabstein steht oder nicht. Egal, was die Menschen jemals über meinen Namen sagen, spielt überhaupt keine Rolle. Schaut ihr Lieben, ich war letztes Jahr, war ich eingeladen auf einer großen Pfingstkonferenz und habe da gesprochen. Und das war so mein Traum gewesen. Da kommen Sonntagnachmittag über 10.000 Menschen zusammen. Die sitzen im Wald, da gibt es kein Dach, kein Zelt, nichts. Wenn es regnet, sind die Leute auch noch da. Und das war so mein Traum, weil in der Region bin ich zum Glauben gekommen. Im Frankenwald. Und der Pfarrer, der für mich so ein geistlicher Vater geworden ist, der hat mich eingeladen auf diese Konferenz zu sprechen. Und schaut, um euch das zu sagen, nicht mehr umsonst in meiner Welt, wie auch ich manchen Träumen hinterherjage. Und ich hatte eigentlich schon zugesagt, auf einer anderen Konferenz zu sprechen. Und dann sagte mir jemand, die ist größer, sprechen wir dort. Naja, dann habe ich dort gesprochen. Und dann dachte ich, ihr kennt alle, nicht alle, aber manche kennen es, manche kennen die also christliche Fachzeitschrift, die kursiert Idea. Und ich dachte, da wird dann mein Name drinstehen. Das war mir so im Kopf, weil der Hauptredner dieser Konferenz, den sein Name steht, garantiert da drin. Und wenn dein Name da drin steht, dass du auf diese Konferenz gesprochen hast, das ist eine tolle Sache. Das Interessante war dann, ihr Lieben, ich habe Zeit später dann auf einer anderen Konferenz gesprochen und meine Frau geht raus und nimmt sich so ein kostenloses Exemplar mit von der Idea. Und es war gerade das Exemplar aus der Pfingstzeit. Und dann ging sie nach Hause, liest es und sagt, du warst doch gar nicht dort in Bobengrün. Sag ich, doch, warum? Ja, dein Name steht da gar nicht drin. Da dachte ich, das kannst du nicht geben, also mein Name steht da nicht drin. Und ich war der Hauptredner. Das kann doch nicht sein. Und tatsächlich, denn mein Name stand nicht drin. Und da habe ich gemerkt, ihr Lieben, wie wichtig mir das ist, dass mein Name da drin steht. Der stand aus gutem Grund, menschlich aus schlechtem Grund, aber geistlich von Gott her gesehen aus gutem Grund nicht drin. Weil ich merkte, mir ist es so wichtig, dass mein Name da drin steht. Und wenn er drin gestanden wäre, dann würde ich heute Abend hier stehen, ihr Lieben, würde sagen, das ist gar nicht wichtig, ob er da drin steht. Und da habe ich gemerkt, was für ein Heuchler ich bin. Tatsächlich, was für ein Heuchler ich bin. Ich habe gemerkt, wie wichtig mir das ist. Das macht meinen Wert, das macht mein Wohl und Wehe aus in dieser christlichen Welt, in der westlichen Welt, dass mein Name in so einer bekannten Zeitschrift steht. Erstaunlich. Und da hat mich der Herr Jesus an ein Wort erinnert, das er gesprochen hat zu seinen Jüngern und sagte, freut euch, dass eure Namen angeschrieben sind im Himmel. Die Christenheit, ihr Lieben, also Christenheit jetzt nicht das, was wir heute so alles sehen, was kreucht und fleucht und sich alles so Christ nennt, sondern die Jesus-Menschen, Jesus-Jünger, die Jesus nachgefolgt sind in eine Dynamik und sich haben hinschlachten lassen tatsächlich in der Kirchengeschichte in einer Art und Weise, wie man es gar nicht verstehen kann. Viele dieser Namen liest man nie. Aber ohne diese Menschen, die so treu waren, wird es uns heute gar nicht geben. Die einfach gegangen sind und haben das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus, dass Gott die Menschen liebt, in die Welt getragen. Die haben gar nicht danach gefragt, ob jemals ihr Name in einem Buch stehen wird. Ihr Herz war so entfacht von der Liebe Gottes durch den Heiligen Geist, von dieser einzigen Sehnsucht, ein Leben zu leben, das erfüllt ist von Geist Gottes, damit es gebraucht wird vom Geist Gottes, um in dieser Welt die Botschaft vom lebendigen Gott zu verkündigen, dass der Mensch verloren ist. Aber der lebendige Gott kam in Jesus Christus, um Menschen seine Liebe zu offenbaren, um den Menschen dahin zurückzubringen, wo er ganz am Anfang war, in diese wunderbaren Gemeinschaft mit dem Schöpfer Gott. Und dem Menschen das erfüllen zu lassen, wozu er eigentlich geschaffen wurde, weil Gott sagt, ihr sollt diese Erde bebauen, ihr sollt sie schützen und bewahren und ihr sollt sie bebauen. Letztendlich, ihr sollt mein Wesen, diese Welt verkündigen. In der Art und Weise, wie ihr lebt, in der Art und Weise, wie ihr redet, in der Art und Weise, wie ihr handelt in dieser Welt, wie ihr denkt. Das ist gewaltig. Und es war die Botschaft, die diese Menschen, diese Jesus-Menschen damals entfacht hat, weil sie merken, um das geht's ja. Um das geht's, ihr Lieben. Und mal Hand aufs Herz, jetzt mal besonders, sagen wir mal, auch für die Jüngeren, ihr Lieben. Aber auch für die älteren Geschwister und für die älteren Menschen, die heute Abend hier sind, geht's uns wirklich darum? Und ich hetze irgendeiner Sache nach und ich renne irgendeiner Sache, irgendeine Idee hinterher. Und bin nur enttäuscht. Werde nur enttäuscht. Die Bibel beschreibt den Menschen ganz interessant. Und zwar im Buch Hiob steht in Kapitel 14, Vers 1 und 2, der Mensch von der Frau geboren lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Das heißt, mit Unruhe gesättigt. Der Mensch von der Frau geboren lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Wie eine Blume sprießt er auf, wächst und verwelkt. Gleich einem Schatten flieht er und hat keinen Bestand. So ist der Mensch. Und wenn wir in diese Welt schauen, ihr Lieben, und in unser eigenes Herz hineinschauen, müssen wir sagen, genau so ist es. Unruhig, hin und her getrieben. Hin und her getrieben. Enttäuscht und dies nicht und jenes nicht und ich würde noch gerne dieses haben und würde noch gerne jenes haben und wenn ich das nicht habe, wenn ich das alles nicht habe, wer bin ich dann? Das ist die Frage, die viele beschäftigt, inklusive meines Selbst. Wenn ich das alles nicht habe, wenn ich das alles nicht erreichen kann. Ich war vor kurzem auf einer Jugendkonferenz in Detmold in Nordrhein-Westfalen und habe da gesprochen. Und es sind viele junge Menschen und die sind hin und her gerissen zwischen dem, ich weiß, ich sollte eigentlich Jesus folgen, aber eigentlich will ich das alles haben, was diese Welt bietet. Das will ich auch haben. Und bin denn immer ich derjenige, der verzichten muss, wenn all die anderen nie verzichten und ich soll verzichten? Was macht denn das Leben für einen Sinn, wenn ich es gar nicht genießen kann? Das ist die Frage, was Genuss ist. Wenn man das mal definieren würde. Dann war doch alles umsonst. War doch alles umsonst. Der Lebenssinn wird allgemein als das geistige Motiv in der Zusammenfassung aller einzelnen Lebensschritte zu einem zielgerichteten, vollkommenen Lebensganzen verstanden. Ich lese es nochmal vor. Der Lebenssinn wird allgemein als das geistige Motiv in der Zusammenfassung aller einzelnen Lebensschritte zu einem zielgerichteten, vollkommenen Lebensganzen verstanden. Das heißt, das ist der Lebenssinn, dass all das, was gelebt wird, alles, was in diesem bisschen Leben drin ist, dass es einen Sinn macht. Dass es letztendlich auf ein Ziel zuführt. Schaut, ich benutze oft dieses Beispiel, wenn wir auf den Friedhof gehen und auf dem Friedhof einen Grabstein anschauen. Egal, was für eine Konfession aber und welche Religion, meistens steht vorne immer wenigstens der Geburtsstern dort. Ja, und dann steht entweder ein Kreuz oder es steht gar nichts beim Todesdatum, aber das Todesdatum steht drauf. Und das, was mich bewegt ist, weil mir das jemand mal sagte, der in Konstanz über so einen alten Friedhof drüber ging, das, was mich heute auch bewegt ist, gar nicht so sehr das Geburtsdatum und das Sterbedatum, sondern die Zeit dazwischen, ihr Lieben. Was hat die für Sinn gemacht? Was für einen Wert hatte diese Zeit? Was hatte das für einen Wert, dass der Mensch ebenso ist, von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe? Was hatte das alles für einen Wert, dass es heute ein schöner Tag war und morgen regnet es wieder? Heute haben wir so gelacht und es war alles so schön und morgen ist vielleicht voller Tränen. Was hat das für einen Wert? Und dass ich mir ständig Gedanken darüber mache, wie könnten wir das alles verbessern und wie könnten wir das alles noch besser auf die Reihe bekommen in dieser Welt, wie können wir unser Leben noch vereinfachen. Der Mensch voller Unruhe. Und klar, die westliche Welt, die zeigt uns ja das ganz, ganz deutlich. Voller Unruhe. Da draußen, ihr Lieben, tobt ein Krieg. Und ich sage euch, was eins heute Abend, ein Geheimnis, das viele gar nicht wissen, den Krieg haben wir mit hier reingenommen. Weil hier drin Menschen sitzen, in denen tobt der Krieg weiter. Bis um 9 oder 9:30 gehe ich da wieder raus und dann geht es gerade so weiter. Und was macht das alles für einen Sinn? Ist unruhig hin und her getrieben. Und den versuchen viele Menschen irgendwie zu entfliehen, ist ja klar. Ja, der eine versucht sich ein Denkmal zu setzen. Eben wie dieser junge Mann. Der sagte, ich will, dass die Menschen sich an mich erinnern. Das will ich. Und dafür tue ich alles. Andere sagen, es macht überhaupt keinen Sinn. Wir entfliehen dieser Welt in unserem Denken und denken uns das, was die Buddhisten zum Beispiel denken, das ist gar nicht real, was wir hier sehen. Das Leid ist gar nicht real, ist gar nichts real. Ist überhaupt nicht realistisch. Man wundert sich nur, warum der Mensch dann trotzdem Schmerzen empfindet, Leid empfindet, wenn es gar nicht real ist. Aber das ist ja die Not, die am Sonntagabend am Montagabend wollte ich mit meiner Frau noch spazieren gehen und ich gehe aus dem Haus und sehe, wie in unserer Einfahrt ein Mann steht und mit seinem Auto. Und ich merkte, der hat echt Probleme, der Mann. Und dann bin ich hingegangen und dann ist mit seinem Auto über die Verkehrsinsel gefahren und seine beiden Fahrerseitenreifen waren platt. Und ich habe ihn dann eingeladen zu uns nach Hause, damit wir einen Tee miteinander trinken und einfach, dass er ein bisschen erzählt aus seinem Leben. Und dann erzählt der Mann, er ist schon seit 30 Jahren Buddhist. Und dann erzählt er, mordsgescheites Haus. Aber ich merkte, um was es da geht, ist eigentlich weltverneinend, das ist lebensverneinend, das ist sinnlos, total sinnlos. Nur, wisst ihr, um irgendeine Realität zu entfliehen, die da ist, dass wir auf diesem Planeten leben müssen. Und dass wir irgendwas aus diesem Leben scheinbar machen müssen. Und dieser Mann hat für sich gewählt, naja, ich werde Buddhist, dann habe ich es hinter mir. Trotz allem lebt er in dieser Welt, trotz allem ist er auf Hilfe angewiesen. Er hat noch nicht mal ein Mobile dabei gehabt. Er musste Menschen suchen, die ihm helfen, damit er anrufen kann. Er braucht einen Abschleppwagen, er brauchte. Also da nützt alles nichts, auch wenn ich diese Welt versuche zu entfliehen und denke, das ist alles gar nicht real, aber komischerweise brauche ich sie ja dann doch. Und dann gehen Menschen eben aus unserer Kultur, gehen eben nach Indien und versuchen in Indien, da wo mein Freund der Satish John herkommt, versuchen da irgendwie irgendwas mit ihrem Leben zu machen. Ihr Leben irgendwie ein bisschen Sinn zu geben oder überhaupt keinen Sinn zu geben. Was macht es schon für einen Sinn, wenn ich dort sitze und meinen Tee trinke und neben mir stirbt gerade ein Mensch und ich helfe ihm nicht? Was ist das schon für ein sinnvolles Leben? Und so geschieht es dann, ihr Lieben. Aber das ist diese Welt. Getrieben. Und wie ich das sage, ist es nicht nur in unserer Welt so, ist es in jeder Welt so. Jeder versucht, aus seinem Leben irgendwas zu machen, damit es einen Sinn gehabt hat. Und das kommt davon, aus dieser großen Leere, weil der Mensch so geboren ist, von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe, weil er kein Fundament hat. Ist er hin und her getrieben. Und dann versucht der Mensch, sich irgendwie ein Fundament zu schaffen und seinem Leben irgendwie einen Wert zu geben, irgendeinen Sinn zu geben, und der eine versucht es halt dann, versucht auch, und das ist ja auch nichts Schlechtes, versucht es eben, dass er ein ganz sozialer Mensch ist, ein ganz intellektueller Mensch wird, ein Mensch, der versucht herum zu philosophisieren und versucht die Welt zu erklären, aber das ist letztendlich nicht, wozu wir da sind, ihr Lieben, irgendwas zu erreichen, irgendwas zu sein, irgendwas zu werden, das ich eh nie werde. Und wenn ich es bin, stellt es mich auch nicht zufrieden. Schaut, ich habe die Woche gedacht, da verdient der Lionel Messi, der Stürmer von FC Barcelona, der verdient 33 Millionen Euro im Jahr. 33 Millionen Euro. Der ist 22 Jahre alt. Jetzt sage ich, das ist sinnlos. Viele in den Raum würden wahrscheinlich sagen, das ist sinnlos. Wenn wir es selbst verdienen würden, würden wir es gar nicht so sehen. Ihr Lieben, würden wir es überhaupt nicht. Da würden wir eben auch eine Uhr tragen, die 1 Million Euro kostet. Ja? In der Wirtschaftskrise, jetzt, die ja noch nicht vorbei ist, aber uns jetzt wieder eingeredet wird, die ist schon vorbei. Ja, wir brauchen immer Hoffnungsschimmer. In der großen Zeit der Wirtschaftskrise letztes Jahr haben sie einen Mann interviewt in der Schweiz, der stellt Luxusuhren her mit Swarovski-Steinen für 1 Million Euro, 1,5 Millionen Euro, 2 Millionen Euro. Ganz normale Uhren, die sehen so aus wie meine. Und die Leute fragten ihn ja, verdienen sie überhaupt was damit? Sagt er, was denken sie, gerade in solchen schwierigen Zeiten kommen die Leute, die wirklich Geld haben, raus damit. Die machen was damit. Kaufen sie eben dann so eine Uhr. Und noch ein Haus und noch eine Yacht und noch. Und das Interessante ist, ihr Lieben, ich ertappe mein Herz dabei, ich würde es genauso gerne haben. Ich lese, der verdient 33 Millionen Euro und der fromme Heinz Spindler sagt, es ist ja sinnlos. Ja, aber der andere Heinz Spindler, der sagt, ich würde es genauso gerne haben. Was würdest du machen mit dem Geld? Ah ja, ganz viele soziale Projekte unterstützen. Höchstwahrscheinlich nicht. Wisst ihr, das ist oft, das ist angelegt im Herzen, dass man irgendwas selbst erbaut und dann ist es so. Und schaut, Hand aufs Herz, die Jungen und die Alten, so ist es in unserem Leben. Und gerade eben in dieser Welt, die uns das alles vorspiegelt, weil so machst du was aus deinem Leben. So bist du was in dieser Welt. Weil ich will nicht umsonst da gewesen sein. Es muss doch alles einen Sinn gehabt haben in dieser Welt. Wir müssen immer das Glas bis zum letzten Schluck leer trinken, alles rausholen aus dem bisschen Leben. Das erschüttert dann die älteren Geschwister, die heute Abend hier sitzen, die erschüttert es, wenn sie das sehen, dass die jungen Menschen in einer Kultur aufwachsen, die ebenso lebt. Das Glas bis zum letzten Schluck leer trinken. Und leben, was geht. Die Reifen durchdrehen lassen. Tiefer gelegt. und ordentlich viel Metalliclack drauf. Damit man es auch sieht. Und die Felgen müssen teuer gewesen sein. Ja, das muss ja was sein. Ich wusste, da musste was rauskommen. Ich musste was darstellen in diese Welt. Und wenn die Kindereien dann irgendwann vorbei sind, dann muss das Haus groß sein. Und dann muss. Das ist die Welt, in der wir leben. Deswegen hat diese Welt auch viele, viele enttäuschte Menschen. Und schaut, ich bin wirklich, das bewegt mich so sehr, dieses Thema, weil ich mit einem jungen Mann arbeite, den bewegt es. Der fragt sich ständig, was hat es alles für einen Sinn in meinem Leben, Heinz? All das, was ich gehört habe schon, was ich schon alles gemacht habe, was hat es schon alles für einen Sinn? Ich kann auch sagen, ich möchte hier dabei sein in dieser Gemeinde, eigentlich nur, damit ich wer bin. Es sind eigentlich gar nicht, weil ich dabei sein wollte, aber dann bin ich wer. Habe ich auch eine Position. Ich bin dann nicht mehr umsonst, ich bin gebraucht. Ich bin gebraucht. Ich mag es zwar nicht sonderlich, es bewegt mich auch nicht sonderlich, aber ich bin wenigstens gebraucht. Es kann passieren. So ist der Mensch, rastlos, ruhelos, sucht immer nach irgendwas. Ich möchte in das Leben von einem Menschen schauen, ihr Lieben, ein Mensch, der nach dem allen gejagt hat. Der was sein wollte in dieser Welt und der auch bis heute was ist. Der weiseste Mann seiner Zeit war, Prunk und Glamour hatte bis zum geht nicht mehr. 1000 Frauen. Ein Fest nach dem anderen feiern konnte und wie wir heute so salopp sagen, der konnte die Puppen tanzen lassen, wie er wollte. Und es war klasse. Ein Prunkbau nach dem anderen hingestellt und macht ganz was Besonderes aus seinem Leben. Nach allem gejagt, ihr Lieben. Wenn es für den ein Solarium damals gegeben hätte, der hätte sich drunter gelegt. Erstrebenswert, bloß keine blasse Haut. Ja, du bist so immer gut gestylt. Immer schön locker und immer erscheinen, als hätte ich alles im Griff. So hat er auch gelebt. Und die Menschen kamen und die wollten von ihm Rat haben, weil er so ein weiser Mensch war. Und weil er so weise Ratschläge gegeben hat, kamen immer mehr zu ihm. Und das fand er ganz toll. Und dann hat er sich aber verstiegen im Leben. Eben, er hat sich auf das gestützt, dass er sich ein Denkmal baut. Er hat den vergessen, der ihm die Weisheit gab. Er hat den vergessen, der eigentlich sein Leben gab, der sein Leben ist, der lebendige Gott. Und von dem, natürlich, manche haben es schon erraten, ich habe vorhin schon gesehen, ne, schon geflüstert, der Salomo, stimmt. Und der Salomo schreibt am Ende seines Lebens, ja, hat er alles, er schaut zurück auf ein Leben voller Prunk. Habe alles gehabt, alles. Und dann sagt er im Buch Prediger, Vers 16, da redete ich mit meinem Herzen und sprach im Kapitel 1, siehe, nun habe ich mehr und größere Wahrheit, Weisheit angeeignet als alle, die vor mir über Jerusalem herrschten. Und mein Herz hat viel Weisheit und Wissenschaft gesehen. Und ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu erkennen und zu erkennen, was Tollheit und Unverstand sei. Aber ich habe auch das als ein Haschen nach Wind erkannt. Denn wo viel Weisheit ist, da ist auch viel Enttäuschung. Und wer sein Wissen mehrt, der mehrt seinen Schmerz. Er sagt, letztendlich sagt es viel über sein Leben aus, ihr Lieben. Er hat auch versucht, alles Mögliche zu wissen Und so kamen ja viele Leute aus vielen Ländern zu ihm und die hat er versammelt zum Abendessen und dann haben sie geredet und die fanden es ganz toll, wie weise der ist, der Salomo. Und der Salomo fand es toll, dass sie das toll fanden, wie weise er ist und dann wurde er immer noch weiser. Und dann hat er augenscheinlich hat er viele Bücher studiert, weil, das lesen wir nämlich im Buch der Prediger zum Schluss, wo er schreibt, der Salomo, und sagt, das Büchermachens hat kein Ende. Das viele Studieren ermüdet den Leib. Das gibt so ein Lied, das habe ich vorhin gerade gehört im Radio, dass wir das Leben so kompliziert machen, bis wir es sehen durch die Augen eines Kindes. Und das Interessante ist, für manche Kinder hier in dem Raum ist es ziemlich einfach, das Leben, außer jetzt die ganze Zeit sitzen zu müssen. Das ist unter Umständen nicht so einfach, aber es macht dir super. Das habe ich das letzte Mal, letztes Jahr hat mich das schon begeistert. Dass ihr so sitzen bleibt, finde ich stark. Wirklich klasse. Aber viele Dinge sind ganz einfach. Die sind gar nicht kompliziert. Kompliziert wird's, wenn ich das Leben mit den Augen eines Erwachsenen sehen muss, dann wird's kompliziert. Wenn ich ein ganz kluger sein muss, wenn ich ein ganz durchgestyltes sein muss, wenn ich alles in der Hand haben muss, wenn ich so erscheinen muss, als wüsste ich alles und weiß es doch gar nicht. Wenn ich so erscheinen müsste als jemand, der wirklich das Leben unter den Füßen hat, aber dabei ein Mensch bin, der voller Angst ist und zerrissen ist. Sitzen manche hier in dem Alter, denen sieht man das noch an, wenn Angst da ist. Denen merkt man das noch an, eben wenn gewisse Limitationen im Leben da sind. Aber dann sitzen andere hier, wir haben gelernt, uns das nicht mehr anmerken zu lassen. Weil wir uns vorkommen, dass wir in einer Welt leben der reisenden Wölfe. Wenn der Mensch wirklich wüsste, wer ich wirklich bin, wie schwach ich eigentlich wirklich bin. Ist es so, unsere Welt gibt uns letztens kaum eine Chance. Wenn du verloren hast, hast du verloren. Und dem ist aber damals auch schon der Salomo nachgejagt, ihr Lieben. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, sagt auch der König Salomo. Es gibt nichts Neues. Es war schon immer so und es wird immer so bleiben. Und deswegen sagt er, habe ich studiert und gemacht und getan und ich wollte noch weiser werden. Und dann habe ich mir die weisesten Leute von all den Ländern geholt und die haben mir erzählt über ihre Traditionen, über ihre Formen, über ihre Philosophien, über ihre Gedankengänge und ich konnte nur staunen. Aber wenn ich das Leben anschaue, sagte er, wo viel Weisheit ist, da ist auch viel Enttäuschung. Wer sein Wissen mehrt, der mehrt auch seinen Schmerz. Die Welt, weil wir die nie so ergreifen und begreifen können, wie sie wirklich ist. Weil wer auf sein Wissen baut, der baut nicht auf den allwissenden Gott, ihr Lieben. Das musste der Salomo spüren. Wer auf sein Wissen baut, der baut nicht mehr auf den allwissenden Gott. Und das musste der Salomo erleben in seinem Leben, weil er hat sich darauf verlassen. Und es ist ja so, wenn die Leute kommen und sagen, Mensch, bist du ein weiser Kerle, was bist du klug und du bist so schön und du feierst so schöne Partys und so tolle Feste und alles ist so toll, was du machst. Toll, 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 toll. Zum Schluss hat er selbst geglaubt. Und dachte, Mensch, ich bin toll. Ich bin echt toll. Also wenn es einen gibt in meinem Reich, der toll ist, dann bin's ich. Und es gibt niemanden, der toller wäre als ich. Ich bin der Größte, ich bin der Klügste. Und es war sein Problem. Und es beschreibt sein Leben, ihr Lieben, sein Leben, wenn er zurückschaut, betrachtet er als ein Haschen nach Wind. Haschen nach Wind, eben, die Kinder, ne, können wir jetzt auffordern, wir Erwachsenen machen es ja nicht, aber wenn wir jetzt mit den Kindern rausgehen würden, würde ich sagen, hey, guck mal, versucht mal einen Wind zu fangen. Hat jemand von euch schon mal einen Wind festgehalten? Schon mal geklappt? Also wenn das klappt, spendiere ich euch heute noch ein Eis, ungefragt. Und weil ich weiß, dass es nicht klappt, brauche ich euch auch kein Spendieren. Aber so stellte er sich das vor, ihr Lieben. Und dann sagt er weiter in Kapitel 2, ab Vers 1, ich dachte in meinem Herzen auf, ich will es mit der Freude versuchen. Also die Weisheit hat mein Herz auch nicht zufriedengestellt. Das Wissen auch nicht, versuche ich es mit der Freude und das Gute genießen. Aber siehe, auch das ist nichtig. Eitel, das Haschen nach Wind. Vom Lachen sprach ich, es ist töricht. Von der Freude, was bringt sie? Ich nahm mir in meinem Herzen vor, meinen Leib mit Wein zu verwöhnen, doch so, dass mein Herz in Weisheit die Leitung behielte und mich an die Torheit zu halten, bis ich sähe, was für die Menschenkinder gut zu tun sei in ihren gezählten Lebenstagen unter dem Himmel. Ich führte große Unternehmungen durch. Ich baute mir Häuser, pflanzte mir Weinberge. Ich schuf mir Gärten und Parkanlagen und pflanzte darin Fruchtbäume jeder Art. Ich legte mir Wasserteiche an, um daraus den sprossenden Baumwald zu tränken. Ich kaufte Knechte und Mägde, hatte auch Gesinde, das in meinem eigenen Haus geboren war. So hatte ich auch größere Rinder und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze der Könige und Länder. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen, was zur Wohllust der Menschensöhne dient. Frauen über Frauen. Mir ist alles geholt. Warum? Ich wollte mein Leben einen Wert verschaffen. Warum wollte ich mein Leben einen Wert verschaffen? Weil ich den lebendigen Gott vergessen habe. Das sagt er nämlich zum Schluss dieses Buches, ihr Lieben. Das war mein Problem. Und ich sage dir heute Abend eins, das ist dein Problem. Ich sage dir, es frei und frank und frei, es ist dein Problem. Es ist dein Problem. Der du dein Leben genauso bauen willst, irgendwas draus zu machen. Irgendwas. Ich muss was draus machen aus diesem Leben. Aus diesem bisschen Leben, das eben geboren wird von der Frau, unruhig ist bis zum geht nicht mehr. Und letztendlich weiß ich ganz genau, wo das endet. Es wird verblühen wie so eine Blume. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Und das Problem natürlich, ihr Lieben, das wir in der westlichen Welt haben, ist, wir leben in einer Welt der Verführung und es ist so. Es ist so. Da brauchen wir uns gar nicht darum reden oder so. Eine Welt des Theaterspielens, der Masken, der Welt des sich selbst Anlügens. Es ist keine realistische Welt mehr, in der wir leben, in der westlichen Welt. So ist unsere Welt. Jetzt können wir die natürlich schlecht machen. Wir sollten eine gute Analyse davon machen, wisst ihr? Nicht eine Analyse, dass wir uns selbst belügen, aber auch nicht, dass wir Angst davor bekommen. Aber dass wir mal wissen, wo lebe ich eigentlich? Wie ist diese Welt? So ist die. So ist die. Und diese Welt, dies ist eigentlich genau die gleiche Welt wie damals beim König Salomo, ihr Lieben. Die hat sich nie verändert. Nie. Diese Welt, die uns versucht, irgendwas vorzumachen, die uns sagt, mach mal was aus deinem Leben. Der Salomo, der war natürlich auch ein bisschen mit Gott. Das war ja nicht sein Problem. Natürlich ein bisschen mit Gott, sogar mit vielen Göttern zum Schluss. Warum auch nicht? Ich bin ein ganz toleranter, ein ganzer Lieber. Aber eben ist all das andere auch dazu. Und da beschreibt er eben sein Leben, hatte ich ja alles gehabt. Und ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten. Ich hielt mein Herz von keiner Freude zurück, denn mein Herz schöpfte Freude aus all meiner Mühe. Und das war mein Teil von aller meiner Mühe. Mein Herz, nichts, was ich in meinem Herzen habe, ihr Lieben. Und wenn, jetzt mal ganz interessant wäre es heute Abend, wenn wir einfach aufstehen würden und würden das Leben, was wir in unserem Herzen haben. Und manche tun's. Manche tun's. Die tun's verborgen. Aber die tun's. Der Salomo hat's offen gelebt. Der konnte sich's ja auch leisten, der war der König. Wenn die anderen was gesagt haben, die Mugger, dann mussten sie ruhig sein. Und als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig, ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Nichts, ihr Lieben. Nichts. Weder die tolle Klavierstunde wird bleiben, das ist nicht schlecht, wenn man es kann. Weder der berufliche Erfolg wird bleiben, weder, es wird alles nicht bleiben. Und er stellte fest in seinem Leben, ich habe alles auf vergängliche Dinge aufgebaut, da habe ich mir meinen Wert davon geschafft, weil diese Welt vergänglichen Dingen baut. Und das ist das Wesen des Satans, ihr Lieben, der baut auf vergängliche Dinge. So hat er auch Jesus verführt, versucht zu verführen. Schau doch mal, ich schenke dir alles, diese Welt, die eh vergeht. Das weiß der Teufel, dass sie vergeht, ihr Lieben, das weiß der. Und ich schenke dir diese Welt, die vergeht, Jesus, solange du mich anbetest. Ich kann nur auf vergängliche Dinge bauen. Nur auf vergängliche Dinge. Das ist das Wesen vom Teufel, ihr Lieben. Es sagt der Apostel Johannes, sagt, diese Welt vergeht und alles, was da drin ist, vergeht. Die Namen sind Schall und Rauch, ihr Lieben. Vergänglich. Vergänglich. Egal, was für einen Namen ich mir jemals schaffen könnte in dieser Welt. Es ist vergänglich, weil nach mir wieder jemand anders kommen wird. Und dann kommt wieder jemand anders, so lange eben, bis der Herr Jesus zurückkommt. Aber bis zu meinem 24. Lebensjahr habe ich auch so gelebt, versteht ihr? Und manchmal habe ich gesagt, lebe ich heute noch so? Ich bin so versucht, so zu leben. Ich bin so versucht, so zu leben. Mir das hier zu sagen, ihr Lieben, und gleichzeitig anders zu leben. Mir selbst einen Namen zu schaffen. Mir selbst Wert zu verschaffen. Meinem Leben selbst Wert zu geben. Und wisst ihr, warum es so ist? Weil bei mir genau das gleiche Problem dann vorherrscht, wie es beim Salomo vorgeherrscht hatte. Er hat plötzlich seinen Wert nicht mehr im allmächtigen Gott gesehen. Das war seine Not. Das war seine Not. Da hasste ich das Leben, denn mir missfiel das Tun, das unter der Sonne geschieht. Denn das ist alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Ich hasste alle meine Arbeit, womit ich mich abgemüht hatte unter der Sonne, weil ich sie dem Menschen überlassen muss, der nach mir kommt. Wem mag es heute Abend geben hier drin, ihr Lieben, der genauso reden könnte? Ich hasse alles. Ich hasse mich selbst. Ich hasse mein Leben. Ich hasse das, was ich tue. Ich hasse es einfach. Weil es so sinnlos ist. Es ist so sinnlos. Und dann sind wir in guter Gemeinschaft. Der König Salomo hat das Gleiche erlebt, durchlebt, durchlitten. Und wer weiß, ob der Weise sein wird oder ein Narr. Und doch wird er über all das Macht bekommen, was ich mit Mühe und Weisheit erarbeitet habe, unter der Sonne. Auch das ist nichtig. Er sagt, das, was ich mir alles erarbeitet habe, das kann morgen, wenn ich nicht mehr da bin, irgendein Narr in die Hand nehmen und es alles verspielen. Ist doch sinnlos. So denken manche Eltern, ihr Lieben, vielleicht sogar Eltern, die heute Abend hier sitzen. Das habe ich alles aufgebaut und meine Kinder verprassen alles. Sie verprassen alles. So komme ich mir vor wie ein Narr. Für was habe ich eigentlich gearbeitet? Für was habe ich gespart? Für was? Jetzt sehe ich die rumlaufen, wie die schon rumlaufen. Wie die sich schon benehmen. Auf was die ihren Wert setzen. Alles sinnlos. War denn alles sinnlos? Das ist gute Gemeinschaft. König Salomo hat sich genauso gefühlt. Habe ich mir alles aufgebaut. Als er noch jünger war, ist es so kraftstrotzend rumgelaufen. Und so, schaut euch an, habe alles süß gemacht. Gell? Also, wenn einer klug ist, dann bin ich. Wollt ihr einen guten Rat haben? Könnt ihr zu mir kommen. Ne? Ich gebe euch gern einen Ratschlag. Ja, eigentlich sollte ich ein Buch schreiben über Weisheit. und hat ein Buch geschrieben über Weisheit. Das Buch der Sprüche und das Buch der Prediger über Weisheit. Als er festgestellt hat, was ist eigentlich Weisheit. Das, was ich gelebt habe, war auf jeden Fall nicht Weisheit. Das ist das Resümee, das er hier zieht, ihr Lieben. Denn das Vermögen, das einer sich erworben hat mit Weisheit und Verstand und Geschick, das muss er einem anderen als Erbteil abgeben, der sich nicht darum müht und nicht darum bemüht hat. Auch das ist nichtig und ein großes Unglück. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Denn was hat der Mensch von all seiner Mühe und dem Trachten seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? Denn er plagt sich jeden Tag mit Kummer und Ärger. Sogar in der Nacht hat sein Herz keine Ruhe, auch das ist nichtig. Wer weiß, wer heute Abend hier sitzt, ihr Lieben, und du hast ein Haus gebaut, alles über deine Verhältnisse gebaut. Das Auto über die Verhältnisse gekauft, das ganze Leben über die Verhältnisse. Und es ist nur Kummer und Plage. Es ist nur Angst. Ich weiß gar nicht, wie ich damit fertig werden soll. Und wer weiß, wer heute Abend hier sitzt, ihr Lieben, und du hast das noch gar nicht begonnen, aber in deinen Gedanken beginnst du schon, über deinen Verhältnissen zu leben. Weit drüber hinaus. Meinen Träumen schon nachzujagen. Und wenn ich mal kann, dann tue ich dies und jenes und mache das aus meinem Leben. Und da Salomo würde sagen, wenn er heute hier stehen würde, tu es lieber nicht. Und weißt du, warum nicht? Das bringt dir nur Sorge und Ärger. Und es kann gut passieren, dass du in deinem Bett liegst und nicht mehr einschlafen kannst, weil du geplagt bist von Ärger und Sorge. Warum? Weil du über deinen Verhältnissen lebst. Du lebst über deinen Verhältnissen, weil du dir damit einen Wert schaffen wolltest. Du wolltest dein Leben wertvoll machen. Du wolltest was draus machen. Und die anderen sollten sehen, dass du was aus deinem Leben gemacht hast. Was hat es dir gebracht? Nur Kummer und Ärger. Ist es dann nicht besser für den Menschen, dass er esse und trinke und seine Seele Gutes genießen lasse in seinem Mühsal? Doch habe ich gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Denn wer kann essen und wer kann genießen ohne mich? Sagt der lebendige Gott. Denn dem Menschen, der von ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Aber dem Sünder gibt er die Plage, zusammen und zusammen zu scharren, um es dem abzugeben, der Gott wohlgefällig ist. Auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Und am Schluss dieses Buches resümiert und zieht das Salomo zusammen sein ganzes Leben. Und dann sagt er, lasst uns die Summe aller Lehren hören. Und das eine kann ich das sagen heute Abend, würde der Salomo sagen, wenn er hier stünde, ihr Lieben. Das eine kann ich das sagen. Und es würde heute Abend jetzt nicht, und heute Abend sagt es nicht der Salomo, sondern es sagt der lebendige Gott, weil das Wort hier ist das Wort des lebendigen Gottes. Und er sagt, das eine sage ich dir heute Abend. Ich gebe dir einen guten Tipp. Damit du in deinem Leben nicht umherirrst wie ein Mensch, der denkt, ist alles umsonst, sinnlos. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Und das macht den ganzen Menschen aus. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das macht den ganzen Menschen aus. Weil das ist das, wozu der Mensch eigentlich geschaffen wurde, ihr Lieben. Wenn ich mich frage, was ist der Sinn einer Sache, dann muss ich ganz weit zurückgehen. Ich muss dazu zurückgehen, warum ist es eigentlich geschaffen worden? Und mir kam das von diesen, was wir heute so kennen, diese Blumen, diese Löwenzahn, das dann später so eine Pusteblume wird. Ne? Erst ist der Löwenzahn, dauert gar nicht mehr lange, dann blühen die Wiesen wieder voller Löwenzahn. Es ist richtig gelb. Aber der Löwenzahn, der ist nicht dafür geschaffen, damit er nur dort steht und blüht und gelb ist, sondern er ist dafür geschaffen, um später so eine Pusteblume zu werden. Und warum? Stimmt, damit sich die Kinder dran freuen. Und die Eltern sich an den Kindern freuen, die sich freuen an der Pusteblume. Die so reinblasen und sagen, wow, guck mal, hey, ganz, ganz viel so Fallschirmspringen. Aber letztendlich, durch das Blasen, wisst ihr, Und dann, wenn der Wind drüber bläst, verträgt es diesen Samen dieses Löwenzahns und es in alle Windrichtungen. Dafür ist er eigentlich geschaffen worden. Damit aus so einem blühenden Löwenzahn so eine Pusteblume wird und aus der Pusteblume der Wind drüber bläst und den Samen verteilt. Das ist der Grund und Sinn von so einem Löwenzahn. Und bestimmt auch, dass man einen guten Salat draus machen kann, der gesund ist und heilsam, wenn er nicht gerade mit Pestiziden behandelt wurde, ne? Dann ist es so. Also mit der Urbestimmung. Was ist die Urbestimmung des Menschen, ihr Lieben? Und die hatte Salomo vergessen. Die Urbestimmung des Menschen ist, das Wesen Gottes zu tragen. Lasst uns Menschen machen in unserem Bilde, uns gleich. Das ist die Urbestimmung von jedem, der heute Abend hier ist, ihr Lieben. Ob es die ganz Kleinen sind, ob es die ganz Großen sind. Das ist unsere Urbestimmung. Das verschafft unserem Leben einen ewigen Wert. Das Leben von Adam und Eva, das war ihr Wert. Ihr Wert war begründet in der Ebenbildlichkeit des lebendigen Gottes. Und der Mensch hat es verloren seit dem Sündenfall, ihr Lieben. Als das Satan, der eben nur auf das Vergängliche baut und sagt, oh, ihr könnt so sein wie Gott und Gott will nicht, dass er von dem Baum esst und von der Frucht, weil er weiß, ihr seid dann so wie er und wisst ihr, Gott ist so ein stolzer Pfau, der will gar nicht so, dass ihr so seid wie er und dann könnt ihr schaffen und ihr könnt tun. Er hat ja nur bloß eine Sache nicht gesagt. Wenn ihr das tut, abfallt von Gott, dann seid ihr allein. Dann müsst ihr was aus eurem Leben machen. Weil das ist das Wesen vom Satan, ihr Lieben. Er wollte was aus seinem Leben machen. Die Bibel beschreibt ihn in Jesaja Kapitel 14. Er wollte so sein wie Gott. Ich will so sein wie du, wie mein Schöpfer. Das steht mir zu. Ich will mir selbst einen Namen schaffen in dieser Welt. Und er hat sich überhöht über Gott und ist abgefallen. Es war der schönste Engel, der geschaffen wurde. Der schönste Engel. Und statt sich darüber zu freuen, eben, bin der schönste Engel, so sehr schätzt Gott mich wert, dass er aus mir den schönsten Engel schafft. Das hat ihm nicht gereicht. Er wollte so sein wie Gott. Und dann, als er gefallen ist, von Gott abgefallen ist, hat es ihm auch nicht gereicht, dass er allein so ist. Er wollte andere noch mit dazu ziehen. Und da ging es wieder um diese Ebenbildlichkeit. Und dann hat er Adam und Eva beredet und überredet. Und dann sind sie abgefallen, herausgefallen. Aus dieser Gegenwart Gottes, ihr Lieben. Aus dieser Gegenwart, die dir einfach sagt, du bist wer. Und weißt du, wer du bist? Du bist mein geliebtes Kind. Ich habe dich geschaffen. Ich mache was aus deinem Leben. Ich mache aus deinem Leben, was das Ewigkeitswert hat. Aber nur ich kann was draus machen. Und das hat Adam und Eva verloren, ihr Lieben. Und dann begann die Tragik der Menschheit und seitdem versuchen die Menschen aus ihrem Leben was zu machen. Weil es das Wesen des Teufels ist. Ich muss was draus machen. Und damit das ist das Wesen des Teufels ist, das sehen wir in dieser Welt, ihr Lieben, bei so vielen Menschen, die so krank sind, die so unsicher geworden sind. Was sollen die Menschen jetzt von mir denken, wenn ich das jetzt wieder nicht schaffe, wenn ich das wieder nicht hinbekomme? Wenn. Das sehen wir, das ist das Wesen des Teufels, versteht ihr? Unsicher. Und Unsicherheit säen. Das ist nicht das Wesen Gottes. Der als Adam und Eva in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott lebten, für sie gab es nichts Besseres, ihr Lieben. Und es gibt nichts Besseres in dieser Welt. 100.000%ig gibt es nichts Besseres. Als in der Gemeinschaft des lebendigen Gottes zu leben, der mich geschaffen hat und das zurückzubekommen, was ich verloren habe, dass sich der Salomo versucht hat, mit seinen Händen zu erschaffen, die Herrlichkeit Gottes. Das war dann sein Problem, ihr Lieben. Letztendlich hat er dann mit all seinen schönen Sachen, die er gemacht hat, Gott vergessen. Deswegen sagt er es ja, fürchte Gott und halte seine Gebote. Und ich habe das vergessen, würde das Salomo heute Abend sagen. Das habe ich vergessen. Das war ein Problem. Und viele Menschen haben das verloren. Das ist die Not der Menschen, die ohne Jesus Christus leben. Weil dazu kam ja Jesus in diese Welt, ihr Lieben, um uns zu versöhnen mit dem Vater. Letztendlich, dass der Vater uns mit sich selbst versöhnt durch das Blut von Jesus Christus. Das heißt, uns zu ihm zurückbringt und uns das zu geben, was der Mensch ganz am Anfang der Schöpfung hatte. Die Ebenbildlichkeit, die Gegenwart des lebendigen Gottes. Reinheit. Frieden, Freude, Gerechtigkeit. Schaut, wir haben jetzt 25 Jahre, sind wir verheiratet. Und wir wollten jetzt eine Reise machen. Jetzt habe ich in die Reise ganz zum Schluss einen Dienst eingeschoben. Kann mal passieren, ne? Und jetzt haben wir drüber gesprochen und ich sage das ganz offen. Und jetzt haben wir drüber gesprochen, wir haben uns vorgestellt, wir fahren da und da und da und da hin. Und dann haben wir uns fast gestritten. Letztendlich waren wir richtig enttäuscht, weil wir feststellten, es lohnt sich gar nicht, dahin zu fahren. Und weil da noch ein Dienst dann im Anschluss dran ist, in einer anderen Gemeinde. Und dann wurden wir richtig unzufrieden. Und dann sagte ich, was ist eigentlich los? Und heute Morgen sagt mir meine Frau, weißt du, ich habe Bibel gelesen. Und heute Morgen sagt mir der Herr Jesus in seinem Wort, das ist doch alles wertlos. Der Herr Jesus sagt mir heute Morgen in seinem Wort, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Das Reich Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit. Das fand ich so erstaunlich, ihr Lieben. Wisst ihr, wir wollen selbst was aus unserem Leben machen. Es muss doch wert, so ein Hochzeitstag, der muss doch gefeiert sein. Ist ja auch schön und es ist auch schön. Es ist nichts Schlimmes. Aber wir haben festgestellt, wie wir uns dran den Kopf zermattert haben, wie schön wir das alles so machen können. Und ausgemalt, wo man hinfährt, wo man noch nie war. Und. Und haben festgestellt, wisst ihr das, was ich euch heute die ganze Zeit erzählt habe? Nur Enttäuschungen. Nur Enttäuschungen. Und als wir es einen lebendigen Gott hingelegt haben, das haben wir gestern Nacht gemacht und haben einfach gebetet, hat der Herr heute Morgen gesprochen und gesagt, macht euch keine Gedanken, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Es ist Friede, Freude und Gerechtigkeit. Es ist wichtiger, dem nachzujagen. Und es ist auch schön, wenn ihr dann das feiern dürft. Aber wenn ihr mit eurem Herzen so dran hängt, was draus zu machen, das muss doch wert sein. Dann kommt nur Enttäuschung. Wenn es den lebendigen Gott überlasst, und das war das Leben letztendlich, ihr Lieben, von Adam und Eva, ganz am Anfang, ihr Leben war einfach dem lebendigen Gott überlassen. Und die waren zufrieden, hundertprozentig. Wenn wir sie gefragt hätten, seid ihr zufrieden, hätte Adam und Eva gesagt, ich weiß gar nicht, was Zufriedenheit ist. Das ist der Zustand in Gott, ihr Lieben. Und es hat der Mensch verloren. Und deswegen jagen Menschen dem so nach. Jagen einfach nach. Und dann wollen viele dieser Jugendlichen, die heute Abend hier sind, wisst ihr, manche von euch, die sind dabei, drauf und dran, innerlich hast du schon abgehängt. Du jagst schon irgendwelchen Sachen nach. Das, was die leben da um mich herum, das scheint's wert zu sein. Hoho. Das scheint's wert zu sein. Und manche sitzen heute Abend hier, du lebst es gar nicht, was die Menschen um dich herum leben, aber dein Herz ist so zerrissen, weil du dich immer dahin gezogen fühlst. So muss es, so muss ich leben. Und die dürfen das, aber ich darf das nicht und es wird am Sonntag immer gepredigt, dass ich das nicht darf. Es macht mich so unzufrieden. Das ist das Wesen des Teufels, ihr Lieben. Der erkennt nur Unzufriedenheit, er kennt keine Zufriedenheit. Der Satan kennt keine Zufriedenheit. Er ist nicht zufrieden. Er ist immer auf der Jagd. Immer auf der Jagd, jemanden anderen noch mit wegzuziehen, jemanden anderen noch mit kaputt zu machen, jemanden anderen letztendlich an der gleichen Stelle des Lebens wiederfinden zu lassen wie er selbst. Hoffnungslos. Sinnlos. Und so arbeitet er. Und die Summe ist, wisst ihr, dass die Bibel sagt, letztendlich über den Menschen dann. In Römerbrief Kapitel 5 ist ein wunderbarer Vers, den der Apostel Paulus schrieb, getrieben vom Heiligen Geist, und sagt in Kapitel 5, Vers 6, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Das heißt, Christus ist, als wir noch unfähig waren, den Willen Gottes zu tun, für uns gestorben. Wozu ist er gestorben? Um uns das zurückzugeben, was der Mensch verloren hat, die Gegenwart des lebendigen Gottes. Um aus unserem Leben wieder das zu machen, wozu wir eigentlich geschaffen sind, Träger zu sein des lebendigen Gottes durch den Heiligen Geist. Träger zu sein von Friede, von Freude und von Gerechtigkeit. Und jetzt schaut mal wirklich in eure Herzen rein, ihr Lieben. Wisst ihr, das ist die Frage, die wir uns stellen müssen, und die müssen wir uns ehrlich stellen. Weil sonst werden wir enttäuschte Jäger des Glücks werden. Ist da wirklich Friede, Freude, Gerechtigkeit drin? Wenn nicht, ist Jesus auch nicht drin, ihr Lieben. Wenn da drin nur ist, ich könnte noch und ich müsste und ich sollte und. Ist Jesus fern. Fern. Und das muss ich mir selber sagen lassen. Das hat mich heute Morgen so angesprochen, wisst ihr, als meine Frau mich anschaut und sagt, darum geht es doch eigentlich, oder? Darum geht es, versteht ihr? Es geht nicht darum, dass ich auf meiner Hochzeitsreise, was weiß ich, nach Mallorca oder Hawaii oder nach New York oder sonst wohin fliege. Das denkt die Welt, versteht ihr? Wir denken dann, das sind wir glücklich. Das stimmt gar nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Deine Bestimmung ist, dass in dir Friede, Freude, Gerechtigkeit lebt. Mit anderen Worten, deine Bestimmung ist, dass in deinem Leben der lebendige Gott Platz nimmt, durch den Heiligen Geist, dass in deinem Leben der sich auslebt, der dich dazu geschaffen hat, dass er sich ausleben kann, der lebendige Gott. Und ansonsten bleibt dir nichts anderes übrig, als dir selbst ein Denkmal zu schaffen. Bleibt dir nichts anderes übrig. Und das Problem dieses Denkmals ist, ihr Lieben, genau dasselbe Problem wie das Problem, das der Satan eben hat. Es wird alles vergehen. Und das weiß er. Er weiß, es wird alles vergehen. Alles null und nichtig. Was besteht? Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das macht den ganzen Menschen aus. Das macht den Menschen letztendlich zum Menschen, der lebendige Gott selbst, ihr Lieben. Der macht den Menschen zum Menschen. Ansonsten leben wir wie die Tiere. Hunger und Gier nach immer mehr. Nach immer mehr. Oder eben lebensverachtend, wie das, und das sage ich, ich weiß, ich will keine Religion angreifen, ihr Lieben, das liegt mir total fern. Aber dann leben wir lebensverachtend wie die östlichen Religionen, viele davon sind einfach lebensverachtend, lebensverneinend. Lebensverneinend. Da sitzen die Kinder und egal, was mit den Kindern wird, ihr Lieben, und ob die Ratten sie anfressen, spielt doch keine Rolle. Spielt doch keine Rolle. Schulausbildung. Ihr müsst raus auf die Straße, ihr müsst einen Hammer und ihr müsst Steine klopfen. Sauberes Wasser zum Trinken. Hör doch auf. Lebensverachtend, ihr Lieben. Opfer für eure Götter geben. Ja, genau. Und mir liegt es nicht nahe, heute Abend irgendwem zu verunglimpfen, ihr Lieben. Ich verunglimpfe nicht die Menschen dahinter. Überhaupt nicht. Aber dieses dämonische, satanische System, das genauso verdorben ist wie unser System hier. Und den Menschen immer davon wegleitet, von dem, was, wozu er eigentlich wirklich geschaffen ist, das Wesen Gottes zu tragen. Und mitten in dieser Welt den Frieden Gottes, die Freude und die Gerechtigkeit Gottes zu erleben und ausleben zu lassen. Wie geschieht es? Nur, wenn wir das zulassen, dass Jesus Christus, der für uns gestorben ist, ihr Lieben, wirklich Herr ist in unserem Leben. Nur so geschieht es. Und ich will heute Abend auch sagen, ganz bewusst, das kann nur geschehen, ihr Lieben, wenn der Heilige Geist uns die Augen öffnet, damit wir verstehen, wie verloren wir sind. Das können nicht noch so weise Worte machen, überhaupt nicht. Das kann nur der Geist Gottes schaffen. Uns die Augen zu öffnen, zu sehen, das ist ja, wozu ich eigentlich geschaffen wurde. Das ist, wozu ich geschaffen wurde und was lebe ich eigentlich? Was sind meine Ziele? Wo geht es eigentlich wirklich hin, die Reise? Lohnt es sich, da dem nachzujagen? Oder jage ich am Ziel vorbei? Der Apostel Paulus sagt, weil er es selbst erfahren hat, ihr Lieben. Der hat es ja selber erfahren. So ein religiöser, hyperreligiöser Mensch. Der sich auch letztendlich ein Monument hat bauen wollen. Ich bin ein großer Religionsgelehrter, ein Theologe. Und als er Jesus Christus kennenlernte, stellte er fest, ich bin gar nichts. Ich bin wie das, was der Hiob beschreibt, geboren von einer Frau, ruhelos. Und mein Leben vergeht wie eine Blume. Und der was draus macht, was unvergänglich ist, ist Jesus Christus, nicht ich selbst. Nicht meine Weisheit, nicht meine Kraft, nicht meine eigene Reinheit, meine Selbstgerechtigkeit, sondern nur seine Gerechtigkeit, sein Blut, mit dem er mich erkauft hat. Und es lässt mich in dieser Welt als einen Menschen leben, der nicht allem nachjagen muss. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Das heißt, da ist niemand, dessen Leben wirklich brauchbar wäre. Brauchbar, insofern die Herrlichkeit Gottes wirklich wiederzuspiegeln. Keiner. Niemand. Niemand. Noch nicht mal ich, würde der Paulus gesagt haben, aber durch die Gnade Jesu, durch seine Liebe, durch sein Blut, das er vergossen hat am Kreuz von Golgatha, darf ich das werden? Darf mein Leben brauchbar werden, weil es bewohnt wird mit dem Heiligen Geist? Und wieder zu dem gemacht wird, wozu es eigentlich geschaffen ist. Ebenbildlichkeit Gottes, die Gerechtigkeit Gottes, die Freude Gottes, den Frieden Gottes zu leben in dieser Welt. Und deswegen sagt ja der Apostel Paulus, er sagte, ich lasse alles hinter mir, alles. Und ich erachte alles, aber wirklich alles, meinen eigenen Namen, meine eigenen Errungenschaften, meine eigene Weisheit, Klugheit, alles letztendlich als Straßenkehricht, als Kot der Herrlichkeit Jesu gegenüber. Das ist so wunderbar. Und es geschieht nur durch den Heiligen Geist. Das kann nur eine Offenbarung sein. Und plötzlich, ihr Lieben, und damit will ich schließen, ist es, was in unserem Leben dann ist, plötzlich macht das Leben, kann ich sagen, das ist ja gar nicht mehr umsonst, selbst meine Tränen sind nicht umsonst geweint, wenn ich in der Gegenwart Gottes lebe. Weil sie sind in seiner Hand, sie sind auch in seinem Plan. Die Arbeit, die ich arbeite, die ist ja gar nicht umsonst. Weil an dem Platz, an dem ich stehe, will sich Gott verherrlichen. Wie er das auch immer tut, wenn ich, was weiß ich, Stapler fahre oder ein Computerprogramm entwickle, weiß ich nicht. Aber er tut es, weil er in mir lebt durch seinen Heiligen Geist. Oder zu Hause bin und einfach für die Familie sorge, ich weiß nicht, wie sich Gott verherrlicht, aber er tut's, weil er in mir lebt. Er tut sogar in Heidelberg auf der Krebsstation im Leben von einer jungen Frau, 25 oder 26 Jahre alt, der ihre einzige Sehnsucht war, ihr Lieben, die einzige Sehnsucht von vielen jungen Frauen, die hier heute Abend hier sind, sie wollen heiraten und Kinder haben. In ihrem Leben Gott dienen. Jesus Christus dienen. Nicht irgendein fremden Gott, sondern Jesus Christus. Und dann hat sie einen Tumor bekommen in der Hüfte und die Hüfte musste herausgenommen werden, die Hälfte des Beckens. Und nach 3 Jahren kam der Tumor zurück. Und es gibt menschlich gesehen keine Hoffnung auf Heilung. Und sie ist auf der Krebsstation in Heidelberg und eine Frau kommt auf sie zu und sagt zu ihr: Ich muss mich entschuldigen, aber ich habe sie vorhin belauscht, als der Arzt mit ihnen sprach. Und mich fasziniert es, was sie für einen Frieden und für eine Freude ausstrahlen. Und sie selber sagte zu ihrem Papa, der Pfarrer ist: Wir strahlen doch gar nichts aus. Was soll schon eine junge Frau, die so gezeichnet ist von so einer schweren Krankheit, ausstrahlen? So fühlte sie sich. Der lebendige Gott hat sich selber gezeigt durch sie, wisst ihr? Und so schwer wie es ist, und es ist schwer, das ist nicht einfach dahergesagt, ihr Lieben. Ich kenne die Familie sehr, sehr gut. Unglaublich liebe Freunde. Und so schwer wie das alles ist, aber diese junge Frau würde heute Abend, wenn sie hier wäre, und auch die Eltern würden genau das Gleiche sagen: Mein Leben ist nicht umsonst. Mein Leid ist nicht umsonst. Meine Tränen sind nicht umsonst. Das dient alles dazu, damit sich der lebendige Gott verherrlicht. Und diese Frau, die das gesehen hat auf dieser Krankenstation, diese Not letztendlich, und sich gewundert hat, warum gibt es das, dass so ein junger Mensch so ruhig ist, diese Frau, für die wird jetzt weltweit gebetet. Weil die Puschel, so heißt die junge Frau, sagte: Wir schreiben ihren Namen bei mir auf die Homepage drauf und dann werden viele Menschen für sie beten, für ihren Mann mitbeten, für die Kinder, damit sie auch Jesus finden. Das können wir gar nicht erklären, wisst ihr. Es geht auch gar nicht. Aber dieses Leben war nicht umsonst gelebt, ihr Lieben. Dieses Leid war nicht umsonst erlitten. Diese Tränen wurden nicht umsonst vergossen. Dieser Schmerz wurde nicht umsonst erlitten. Das ist alles in der Hand des lebendigen Gottes, der aus meinem Leben das macht, wozu es geschaffen ist. Ebenbildlichkeit. Wozu? Damit andere Menschen sehen dürfen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Dass er handelt, dass er mächtig ist, Leben verändert und Leben schenkt, auch über den Tod hinaus. Und der Mensch, der das sagen kann, der ist ein glücklicher Mensch. Und der Mensch, der das nicht sagen kann, ihr Lieben, der ist immer noch auf der Jagd. Auf der gleichen Jagd, die der Satan verfolgt. Die Jagd nach irgendwas. Und die führt nirgendwo hin. Letztendlich ins absolute Verlorensein. Da, wo niemand hin will. Aber letztendlich enden wird. Ohne Jesus Christus. Möge Gott heute Abend schenken, ihr Lieben, dass bei uns das geschieht, was im 2. Chronik Kapitel 16 steht: Der Geist des Herrn, der sucht die Herzen, damit er dem Herzen beistehe, das zu ihm steht. Und unser Herz kann nur zu ihm stehen, wenn unser Herz dem Mann von Golgatha gehört, Jesus Christus allein. Jesus Christus allein. Und das muss ich mir selber sagen, ihr Lieben. Deswegen ist derjenige, der heute Abend da vorne steht, der genauso viel Gebet benötigt, wie diejenigen, die hier drin sitzen. Ich brauche das auch, weil sonst bin ich nur ein Gejagter. Und ich stelle fest, war alles Haschen nach Wind. Aber den Tag, an dem ich erfahren habe, dass es Vergebung gibt für meine Schuld, für meine Trennung von Gott. An dem Tag, als ich feststelle, es gibt Wiederherstellung dieser Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, den Tag vergesse ich nie mehr, ihr Lieben. Nie mehr, nie mehr. Und dieser Tag ist es oft auch, der mich abhält von irgendwelchem Zeug, das ich machen würde. Weil an dem Tag hat mir Jesus gezeigt, das ist, wozu dein Leben da ist, Heinz. Dass ich reinkomme in dein Leben und aus deinem Leben was mache, an dem die Welt sieht, dass es einen lebendigen Gott gibt. Kein toten Gott. Ein Gott, der Friede ist. Ein Gott, der Freude ist. Ein Gott, der Gerechtigkeit ist. Dafür habe ich mein Blut für dich vergossen. Nimm's an in Dankbarkeit. Und lern Gott dankbar zu sein für das Blut Jesu. und dafür, dass er dich gebrauchen will und auch tut und dein Leben nicht sinnlos ist, sondern Ewigkeitswert hat. In Christus und nur in Christus, wohl dem Menschen, der das glauben darf. Amen. Ich möchte gern ein Gebet sprechen und wenn es geht, bitte ich dazu aufzustehen. Herr, allmächtiger Gott, wir preisen dich. Letztendlich, ich preise dich, Herr. Und ich könnte es gar nicht tun, wenn dein Geist das nicht wirken würde in mir, dir die Ehre zu geben. Herr, für das, dass du treu bist, für das, dass du der Gott bist, der seine Geschöpfe wieder zurückgewinnen will, durch Jesus Christus, damit unser Leben eben nicht so endet. Es muss sehen, es war alles umsonst, es war alles Haschen nach Wind, Sinnlosigkeit, das Leben in Unruhe gelebt und verblüht wie eine Blume auf dem Feld. Wozu? Lieber Vater, ich danke dir, allmächtiger Gott, in Jesu Namen, dass du uns durch Jesus Christus selbst zu dem zurückführen kannst, wozu du uns geschaffen hast, damit unser Leben dazu wird, dass dein Geist Gottes in uns Platz nimmt, damit wir uns nicht selbst Herrlichkeit schaffen möchten, so wie es da, wie es Salomo letztendlich feststellen musste in seinem Leben, sondern damit wir feststellen, dass du uns Herrlichkeit bringst durch deinen Heiligen Geist. Was gibt es für eine größere Herrlichkeit als das Wesen von Jesus Christus in uns? Dass du uns das schenken willst. Und Herr, du siehst die Menschen heute Abend hier, die Jungen und die Alten, wie wir manchmal so gejagt sind von dieser Welt. Hin und her gerissen. Wie sich mancher heute Abend hier wünschen würde, dass es wahr wird in seinem Leben, dass du die einzige Sehnsucht bist. Jesus, wirkt es durch deinen Heiligen Geist. Wir wollen dich bitten für die Kinder, die in diesem Raum sind, Herr, die manches von dem noch nicht verstehen und auch nicht verstehen müssen. Aber eines wollen wir bitten, dass wir verstehen dürfen, Herr, dass du sie liebst. Und dass es keinen besseren Platz gibt für ihr Herz, als dass es ganz bewusst in deine Hände legen, Jesus Christus, und dir ihr Leben überlassen, damit du aus diesem Leben was machst, das den Namen des Vaters im Himmel verherrlicht. Und diejenigen in diesem Raum, Herr, die so auf Abwägen vielleicht sind, hin und her gerissen, auch von Ängsten geplagt und von Sehnsüchten zerfressen, sei ihnen gnädig, dass sie in dir Frieden finden. In dir ihre Erfüllung finden, Herr Jesus Christus. Wirke es durch deinen Heiligen Geist. Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen eine Offenbarung durch deinen Geist. Ansonsten haben wir gar keine Sehnsucht nach dir. Wirke es. Und öffne uns die Augen, dass wir den Wert deines Blutes verstehen, mit dem du uns erkauft hast, damit wir leben und nicht sterben. Du bist gekommen, um das Leben zu geben. O Herr, dafür danke ich dir. Und so bitte ich dich, dass du wirkst durch deinen Heiligen Geist in jedem das, was er braucht, zur Verherrlichung des Vaters im Himmel. Amen.